In der heutigen Episode empfange ich Gerald Schlumbohm von Schlumbohm. Und zwar als dentales holsteinisches Familienunternehmen. Die Holsteiner dürfen natürlich nicht fehlen. Und umso interessanter, ich habe von meinem lieben ehemaligen Mitarbeiter Paul Sobotka den Kontakt bekommen zur Firma Schlumbohm und habe Herrn Schlumbohm so kennengelernt. Und ich fand, es waren zwei sehr inspirierende Gespräche. Herr Schlumbohm ist so eine Art Daniel Düsentrieb. Er tüftelt, er hat das Tüfteln von seinem Vater geerbt gelernt und der von seinem Vater. Seit vielen, vielen Jahren überlegen sich Lösungen, bauen Motoren, bauen Filtersysteme und haben immer mal wieder so kleine Ecken, die keiner abdecken konnte oder wo keiner in dem Moment dran gedacht hat, abgedeckt. Und in der heutigen ersten Episode sprechen wir so ein bisschen über die Herkunft, über den Werdegang, was er als wichtig empfunden hat und ja, wie er so sich und in seiner Firma auch wertetechnisch Deutschland betrachtet. Fand ich sehr interessant, einen sehr, sehr guten Punkt hat er da gehabt. Und auch euch, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, für euch gestaltet sich hier wirklich eine tolle Episode von Gründertum, Unternehmertum, Kreativität, guten Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, wie sich Möglichkeiten irgendwann mal so ergeben, wie sie sich erzeugen und wie sie schlussendlich zu einem tollen Erfolg werden können. Insofern, mein Name ist Christian Andrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting, der Host, und ich wünsche viel Spaß beim Gespräch. Herzlich willkommen zur 13. Staffel des Praxisflüsterer Podcast Dentale Familienunternehmen. Ich interviewe familiengeführte dentale Unternehmen, die mit ihren Produkten und Kundenbeziehungen seit Jahren und teilweise über ein Jahrhundert begeistern. Für jedes Unternehmen nehme ich mir zwei Episoden Zeit. Zunächst wird die Familie hinter dem Unternehmen beleuchtet, ihre Werdegänge und Werte, und dann gehe ich mit dem operativen Management auf das Unternehmen, Produkte, Herausforderungen, Nachfolgeplanung, Wirtschaftskrisen und so weiter ein. Partner der Staffel ist die BFS. Ja, lieber Herr Schlumbohm, ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind. Seien Sie herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Fühle mich geehrt, dabei sein zu dürfen und bin gespannt auf unsere gemeinsame Zeit.
Ja, ich auch. Sie sind ja Holsteiner und von Holsteiner zu Holsteiner. Da kann ein Holsteiner dentales Unternehmen natürlich nicht in dieser Staffel fehlen. Und bevor wir da hingehen, möchte ich mal so ein bisschen was über Sie erfahren. Also erzählen Sie doch mal, wer sind Sie? Wo kommen Sie her?
Ja, geboren bin ich in Pinneberg, Vorort von Hamburg. Habe da meine Jugend verbracht und hatte da eigentlich eine schöne, spannende Zeit. Habe mich immer sehr gefreut, dass ich die schöne Umgebung in Schleswig-Holstein da genießen konnte, zwischen den Meeren hier in Norddeutschland. Viele Urlaube zwar auch in Süddeutschland verbracht, aber ich muss sagen, Schleswig-Holstein ist da einfach nicht zu toppen. Ja, wir haben hier halt den guten Wind im Norddeutschland und das macht immer mal die Gedanken frei. Und wenn man ans Meer fährt, muss jeder mal gemacht haben, denke ich, dann weiß man, worüber man spricht, so gesehen.
Ja, das stimmt. Wie man so schön sagt, das schönste Bundesland der Welt. Und umso schöner ist, dass wir hier auch eine, ja, ich sag mal so, nicht unattraktive Dentalindustrie haben. Aber Pinneberg aufgewachsen, was haben Sie dann gemacht? Also sagen wir mal, Schule fertig, was waren Ihre Interessen und was für eine Ausbildung haben Sie dann für sich gewählt?
Ich habe die Ausbildung im Prinzip, war für mich so ein bisschen gefühlt die Richtung klar. Mein Vater war schon, seit ich denken konnte, selbstständig und habe immer in diese Richtung gedacht. Also für mich kam eigentlich nie ein 9-to-5-Job so im Angestelltenverhältnis, war eigentlich nie so meine Idee. Ich habe mich immer total dafür interessiert, Dinge zu bauen, zu entwickeln. Und ich habe das bei meinem Vater quasi von Kindesbeinen an immer gesehen. Er hat eine Einzelunternehmung am Anfang gegründet, hat viele Sachen gebaut, ging querbeet und von ja, Alarmanlagen, auch Geräte für die Motorantriebe, für große Schaltschränke verdrahtet. Und also vieles ging immer um Elektronik, Elektrik, Technik. Und das hat mich natürlich als kleiner Junge wahnsinnig fasziniert. Also wenn andere Lego oder Fischer Technik hatten, hatte ich irgendwie so eine kleine halbe Firma zur Verfügung und konnte da immer mich austoben in technischen Dingen. Und habe dann auch nach meiner Schulausbildung, ja, standen für mich zwei Wege offen. Ich wollte entweder weiter studieren oder erstmal eine Ausbildung machen. Und ich hatte mich dann für eine Ausbildung entschieden. Zu damaliger Zeit war eine Ausbildung ein Luxus. Damals kann man sich heute gar nicht vorstellen. Das war eine ganz komplett andere Zeit. Ich bin Jahrgang 66. Und da waren Ausbildungsplätze wirklich rar. Da haben sich Tausende auf einen einzigen Ausbildungsplatz beworben. Heute ist das genau umgekehrt. Und ich hatte das Glück, bei der AEG, damals noch eine deutsche Firma in Hamburg, in einen Ausbildungsbetrieb zu kommen, der komplett von Auszubildenden geführt wurde. Das war ein Novum. Also das waren nur Auszubildende in diesem Betrieb. Das heißt, von der Bürokauffrau, von der Mensa, überall waren Auszubildende. Das waren traumhafte Zustände. Und da hat die AEG wirklich damals in die Ausbildung der Leute investiert und war eine tolle Zeit. Also es war im Prinzip so eine Art Schule durch, weil hat ja eben nicht den normalen Betrieb wie andere das irgendwie kannten, die dann in einen kleinen Handwerks- oder Meisterbetrieb gegangen sind, neben Erwachsenen gearbeitet, sondern es waren Werkbänke voll junger Menschen, die alle zusammen in einem großen, in einer Werkhalle da ausgebildet worden sind. Das war sehr spannend und hatte dann das Glück, relativ schnell mit der Ausbildung durch zu sein. Hab dann nach der Ausbildung als Feinmechaniker, das war quasi meine Grundlage, es war damals noch nicht so die Elektronik, die hatte mich damals noch nicht so gepackt, muss ich sagen. Die Elektronik war noch nicht so in meinem Fokus und die feinmechanische Ausbildung fand ich irgendwie spannender. Und nach meiner Ausbildung hatte ich überlegt, welches Studium. Also ich wusste schon, ohne Elektronik wird es nicht gehen, aber rein Elektronik war mir zu einseitig, weil ich denke, man braucht, um Geräte zu entwickeln, möglichst einen weiten Blick. Also es nützt nichts, sich zu spezialisieren und sich vielleicht nachher mit einem bestimmten Prozessor super toll auszukennen und mit einer bestimmten Problematik. Und habe mich dann für ein Studium in Kiel entschieden. Also ich bin da auch wieder dem Schleswig-Holstein treu geblieben und bin Diplom-Ingenieur der Feinwerktechnik geworden in Kiel. Das Studium hat mich deswegen fasziniert, weil es eben von Optik, Mechanik und Elektronik eigentlich alles abdeckt. Und das ist eben, wenn man quasi komplette Produkte entwickeln möchte, auch ein gutes Basement sozusagen für spätere Entwicklung, weil man eben den Überblick hat, auch über andere Techniken. Auch wenn es vielleicht nicht in jede natürlich wahnsinnig tief hineingeht, hat man aber ein Grundverständnis in vielen, vielen Bereichen. Und das war eine tolle Zeit, war spannend. Ich habe mich dann am Ende, dann muss man sich schon spezialisieren und da ging es halt auch Elektrotechnik, Regelungstechnik und Elektronik halt. Das war dann nachher mein Schwerpunkt, digitale Regelung, die auch die richtige Entscheidung für mich war. Man konnte auch Richtung Konstruktion und andere Bereiche gehen, aber die Elektronik war dann doch der spannendere Bereich, den man wählen konnte, also für mich zumindest. Und nach meinem Studium habe ich die Chance gehabt, ein Dreivierteljahr in Amerika zu arbeiten. Der Laborleiter in Kiel hatte eine ganz gute Connection zu einem Freund, der in Amerika oder nach Amerika ausgewandert war und dort eine Firma hatte. Und der hat sich halt immer geguckt, wer ist denn gut geeignet, um in Amerika da mal ein bisschen Fuß zu fassen, um mal zu gucken, was man da so machen kann. Und die Firma in Amerika hatte immer so Projekte, die entwickelt worden sind. Und das war damals mit der Firma Gruner und Jahr zusammen, den weltgrößten Scanner und Graviermaschine zu bauen. Und das war total spannend und bin dann direkt nach dem Studium, also ich hatte gerade mein Diplom in der Tasche, bin 25 geworden und bin dann in den Flieger gestiegen und quasi nahtlos nach der Prüfung nach Amerika geflogen und habe da ein Dreivierteljahr gearbeitet. War eine tolle Zeit. Und ohne die, würde ich sagen, sind mir viele Dinge, wären mir heute deutlich schwerer gefallen, auch was Kommunikation und die auf andere Menschen sozusagen in fremden Sprachen darauf zugehen, das hat wirklich super geholfen und kann ich nur jedem empfehlen. Auslandsaufenthalt ist wirklich bildet und ist wichtig. War damals selten, heute machen es ja viele, die nach dem Abitur dann gleich Work and Travel nach Neuseeland düsen. Ist auf jeden Fall eine tolle Sache, kann ich nur sagen, ist super.
Ja, ich glaube, das kann man nur unterstreichen, dass auch rückblickend betrachtet, ich war ja auch im Ausland, man vergisst kein Detail aus dieser Zeit. Ja? Man denkt mit schönen Gedanken dran, auch wenn es nicht immer einfach war. Das Nicht-Einfache, das vergisst man ja bekanntermaßen. Und man trägt diese Erfahrungen mit sich und kann davon eigentlich ein Leben lang zehren. Wo waren Sie denn genau in den USA?
Also der Ort hieß Atglen, den wird niemand kennen. Das ist bei Philadelphia zwischen den Amish People, die also mit Pferd und Wagen da durch die Gegend fahren. War sehr spannend, auch diese Kultur da kennenzulernen. Und abends nach der Arbeit haben wir uns mit anderen Jugendlichen dort getroffen und zusammen Volleyball gespielt. Und war sehr spannend. Also es war wirklich eine komplett andere Kultur. Es hatte mich aber auch gefestigt in dem Glauben, auch wieder zurückzukommen. Es gab so eine Möglichkeit, die hätte sich vielleicht geöffnet, auch da bleiben zu können. Ich hatte eine Chance gehabt, quasi auch in Amerika Fuß fassen zu können und da zu bleiben. Aber So manche Dinge, so schön das auch ist, wenn man das temporär betrachtet, ist es alles ganz prima. Wenn man aber sagt, man will hier sein weiteres Leben bestreiten, da fehlt mir dann noch einige Dinge, die ich dann vermisst habe. Und für eine kurze Zeit ist es immer prima. Für langfristig hat es mich da nicht so gepackt. Aber war toll. War eine Zeit, die man auch im Leben so schnell nicht wieder erreicht. Heute wäre man finanziell unabhängiger und könnte das, aber zeitlich und was Aufgaben angeht, leider so eingebunden. Das ist, ja, kann man sich mal wieder kurz im Leben auf Pause drücken und sagen, ich bin mal kurz weg. Deswegen gleich nach dem Studium kann ich mich nur wiederholen, einmal weg. Das hilft und da kann man lange von zerren. Und wir hatten eine tolle Zeit. Wir sind Coast to Coast mit dem Auto von Philadelphia, also von der Ostküste zur Westküste, komplett mit dem Auto die Strecke abgefahren, über Florida, traumhaft. Und das ist wirklich, ja, kann man lange von zerren.
Dann sind Sie zurück und haben was gemacht? Sind Sie direkt in das sozusagen Familienunternehmen eingetreten oder gab es da noch eine Station dazwischen?
Nein, gab keine Station dazwischen. Dazu muss man wissen, mein Vater war Baujahr 1925 schon lange dabei, würde ich mal das so formulieren. Die Zeit war sozusagen schon eigentlich sehr bereit für einen Einstieg in die Firma. Viele Freunde und Bekannte hatten natürlich gesagt, Mensch, man muss auch mal andere Firmen und andere Strukturen sehen. Stimmt, würde ich auch so sagen. Das hat Vorteile, andere Firmen kennenzulernen. Für mich hat das nicht so gepasst. Ich wusste, was ich wollte und ich hatte schon konkrete Ideen und Ziele. Und dann hatte ich gar nicht erst, sag ich mal, den Umweg gesucht über andere Firmen, dass diesen Weg zu gehen, weil mir die Zeit so ein bisschen davon lief und die Ideen auch da waren und die Zeit für mich auch völlig okay war, das zu machen. Auch wenn andere Erfahrungen bestimmt hilfreich gewesen wären, die man so später im Leben dann woanders oder anders gemacht hat. Aber es hat funktioniert. Also auch das geht. Man muss nicht sich komplett reif fühlen und sagen, ich habe jetzt meine komplette Ausbildung abgeschlossen, sondern es kommt sowieso anders, als man denkt.
Ja, da waren Sie jetzt ja 25, 26, ne? Also 25 Diplom, ein Jahr bummelig noch ran, 26. Wenn man sich das so anschaut, hat man mit 25, 26, ist man da vollständig, ja? Da kann man, glaube ich, ganz sicher sagen, locker nein, da fehlt noch ganz, ganz viel. Und ich glaube, das wird oft unterschätzt, wie wertvoll das ist, möglichst viel fremden Stallgeruch kennenzulernen. Aber ich meine, Sie hatten ja mindestens ja die Ausbildung und das Auslandsjahr. Das heißt, da hatten Sie ja, was weiß ich, 4 Jahre schon mal sozusagen nicht den eigenen Stallgeruch, sondern extern. Und viel geringer würde ich, also was würde ich empfehlen meinen Kindern oder den Zuhörer, Zuhörerinnen? Sicherlich ist es schwierig, in der Zahnmedizin ein Studium zu machen und danach direkt in der elterlichen Praxis anzufangen, seinen Assistent zu machen und ewig da zu bleiben. Also in der Landwirtschaft, wo meine Eltern herkommen, da ist es sogar so, dass jedes Lehrjahr muss woanders gemacht werden. Ja? Und dann am liebsten noch ein paar Jahre woanders arbeiten. Und wir beide als Holsteiner und wie gesagt nah in Hamburg, die ganzen hanseatischen Kaufleute, die hatten ja eine sehr, ja, die ersten Kaufleute, das waren ja immer diese Kaffeehändler beispielsweise. Also die haben ihre Kinder ja noch nicht mal studieren lassen. Die haben sie dann überall in die Welt geschickt und überall zu arbeiten und dass sie dann erstmal 10 Jahre lang etliche Betriebe kennenlernen, um möglichst breites, ja, Erfahrungsgut für sich sozusagen aufhäufen zu können. Also insofern mindestens das, aber Sie haben es ja gesagt, okay, man könnte das vielleicht länger machen, aber hat ja alles super geklappt. Insofern rückblickend betrachtet war das ja ganz wundervoll. Was war denn der damalige Zustand, Status der Firma, die Ihr Vater gegründet hat? Womit hat er angefangen? Und wo stand die Firma da? War das selbstverständlich, dass man damals reinging? Okay, Sie haben das Alter angesprochen. Wäre es akzeptabel gewesen, was ganz anderes zu machen? Erzählen Sie mal so ein bisschen aus der Zeit, wo Sie dann wiedergekommen sind.
Ja, es war eigentlich eine spannende Zeit. Anfang der 90er war ja auch die Grenzöffnung. Das heißt, es war von den Nachfragen nach Produkten war schon großer Bedarf da. Mein Vater hatte damals ein Produkt für die Dentaltechnik, also für Dentallabore entwickelt. Das waren Antriebe für Schnellfrequenzläufer, also für Handstücke, Motoren, die eben von 5.000 bis 50.000 Umdrehungen gearbeitet haben. Waren sehr solide Motoren, primär für Modellguss- und Stahlbearbeitung der Modelle. War ein tolles Produkt, lief sehr gut, waren solide Geräte und war auch die Nachfrage war da. Das Design selber der Handstücke, der Elektronik war allerdings schon auch etwas älter, musste man sagen. Und da merkte man, dass die Nachfrage teilweise geringer wurde und dann Produktwechsel und Änderungen stattfinden musste. Mein Vater fing eigentlich mit Motoren an, mit Vertrieb für eine Motorenfirma, hat Motoren verschiedener Größe, also wesentlich, sag ich mal, größere Motoren im KW-Bereich vertrieben. hat irgendwann in den 70ern einen Auftrag bekommen oder eine Entwicklung gemacht für Alarmanlagen. Auch ein sehr spannender Bereich eigentlich. Zum Beispiel die holländische Kutsche wurde damals mit Alarmanlage meines Vaters abgesichert. Es gibt so eine tolle goldene Kutsche, die wurde abgesichert mit einer AMC-Alarmanlage, die mein Vater gebaut hatte. Wäre ein toller, auch interessanter Bereich gewesen. Es ist ein bisschen schwierig, immer wenn man in so Massenprodukte geht, wurden die schnell von anderen Ländern übernommen, die dann deutlich günstiger Produkte angeboten haben. Und dann ist es immer schwer, wenn man nicht schnell genug mitwachsen kann und auch nicht die Produktionsmöglichkeiten hat, dann mitzuwachsen. Und das war so ein Grund, dass das leider nicht voranging oder nicht weiterging oder andere einfach überholt haben. Und was auch schade war, dass mein Vater für manche Dinge, die er entwickelt hat, also mein Vater war ein begnadeter Tüftler und Entwickler, er hat aber nie Patente angemeldet. Was total schade ist, weil viele Dinge waren wirklich sehr innovativ und patentwürdig und hätten den Markt sicherlich ganz anders aufbereiten können, als wer das damals gemacht hat. Und hat einfach gedacht, ein gutes Produkt verkauft sich von alleine. Und das ist leider nicht so. Also nicht so, wie man sich das vorstellt. Also man kann das tollste Produkt der Welt haben, wenn es keiner weiß oder man nicht genug Marketing und die Ideen streut von diesem Produkt, dann wird man es leider auch nicht an Mann bringen können. Und was häufig ein Fehler von Entwicklern ist oder von, ich sag mal, Tüftlern, die vielleicht dann sagen, Mensch, die Zahlen verkaufen sich oder das Produkt verkauft sich nicht so gut, die Zahlen sind nicht so gut, ich baue doch noch was dran. Ich entwickle einfach noch weiter. Ich versuche, das Produkt noch besser zu machen. Und ich sag mal salopp, dann baut man noch eine Taschenlampe ran oder eine Leuchte oder dann ist dann irgendwie noch ein Radio mit dabei. Also alles Mögliche an Funktionen oder erweitert das und in der Hoffnung, dass man dann das Produkt besser verkaufen kann. Aber es hat in den seltensten Fällen dann leider was mit der Idee oder dem Produkt zu tun, sondern einfach an dem fehlenden Marketing. Und da muss man eben einen guten Mix finden zwischen einem guten Produkt und auch einem guten Vertrieb und guten Marketing, damit das Ganze Erfolg hat. Und da reicht einfach es leider nicht aus, der Beste zu sein. Man muss auch der Beste im Vertrieb und Marketing sein. Und das ist eigentlich immer so die Herausforderung, der man gegenübersteht, dass man ja universell aufgestellt sein muss, also nicht nur ein tolles Produkt hat.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lernangeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy-c.de. Nochmal www.opti-academy.de. 100%. Also es wird so unterschätzt, wie wichtig Verkauf ist. Wie wichtig das auf Leute zugehen ist. Messemanagement, Marketing, immer wieder die besten Ideen zu haben oder da gute Ideen zu haben und nie nachzulassen. Und wenn man nachlässt und das 5 Jahre tut, die nächste Generation, die von der Uni kommt, die kennt einen dann schon nicht mehr. Also das ist halt ein dauerhaft intensiver Prozess. Da würde ich ganz gerne nochmal einsteigen in die Geschichte Ihres Vaters. Ihr Vater, 25 geboren, haben Sie gesagt. Was hat der denn gelernt? Oder was war seine Ausbildung?
Eigentlich war schon die Familie meines Vaters selbstständig. Mein Opa war im In- und Export im primären Papierhandel unterwegs und hatte zu China gute Kontakte gepflegt, lebte, glaube ich, 20 Jahre in China, in Tsingtau. Und das war eine Zeit, die sicherlich damals, sag mal, outstanding war, dass er, 1875 ist er geboren, also ein relativ alter Vater für meinen Vater sozusagen, ist lange Zeit in China gewesen, in seinen jungen Jahren seines Geschäftslebens und hat dort eben als Handelsattaché die Produkte nach Hamburg gebracht. Und mein Vater musste so ein bisschen in die Fußstapfen treten und wurde Gewürzkaufmann. Das war damals ein ehrenwerter Beruf, als Kaufmann in Hamburg natürlich, dort in die Fußstapfen zu treten. Aber das hat mein Vater nicht wahnsinnig interessiert. Als Gewürzkaufmann, das hat ihn überhaupt nicht gepackt. Und da er immer dem Segeln und dem Wasser zugeneigt war, hat er sich eigentlich viel mehr um ganz andere Dinge kümmern wollen. Und da fiel ihm die Funktechnik, die damals so ein bisschen aufkam, der Sprachfunk, also es wurde nicht gemorst, sondern es wurde Sprachfunk gemacht und hat sich dann mit Funk beschäftigt und rutschte so von Gewürzkaufmann in die Elektronik oder in die, ja, damals mit Röhrentechnik in die Funktechnik und hat nach dem Krieg angefangen, Funkgeräte für Fischer, die mit dem Boot rausgefahren sind, also nach dem Krieg halt wieder die Fischboote mit Funk auszurüsten und hat dann damit sein Geld verdient und hat dann eben damit seinen Anfang gehabt in der Entwicklung von Elektronik. Und später kamen eben andere Entwicklungen hinzu und 68 hat er dann gesagt, jetzt machen wir eine eigene Firma. Und ja, hat dann die Selbstständigkeit eigentlich auch von seinem Vater gekannt. Allerdings gab es keinen nahtlosen Übergang von die eine Firma und der anderen Firma. Es war also quasi, da gibt es keine direkten Verknüpfungen, weil auch wahrscheinlich wie bei jedem, in jeder Familie, dieser Übergang Vater-Sohn nicht immer leicht ist. Also das ist immer eine Herausforderung und so gesehen gab es da keine direkten Verknüpfungen, die so gut funktioniert hätten, dass man das hätte machen können. Und der Im- und Export hat mein Vater auch überhaupt nicht interessiert.
Ja, glaube ich. Aber ich meine, das Mindset war ja da, ne? Selbstständig, von sich selbst abhängig zu sein, selber seines Glückes Schmied. Scheinbar ist er Großvater. Haben Sie Ihren Großvater noch gekannt?
Leider nein. Also er hat mich gekannt, aber ich ihn nicht. Also er hat mich wohl gesehen, aber dann habe ich ihn als Kind nicht mehr kennengelernt.
Aber heutzutage mal ein, zwei Jahre nach China zu gehen, das macht man ja auch. Aber vor 100 Jahren, 20 Jahre in China zu leben, Heidewitzka, das glaube ich war auch nicht so üblich, ne?
Absolut nicht. Zumal man konnte ja nicht in den Flieger setzen und sagen, ich fliege mal kurz rüber. Der ist mit dem Schiff rübergesegelt. Das war auch nicht so sicher, dass auch alles glatt geht und was da alles einen erwartet. Das war schon wirklich ein ganz schöner Abenteuergeist, den einen da packen muss. Ich weiß gar nicht, mit was man das heute vergleichen könnte. Das wäre so ein bisschen, als würde man irgendwie auf die ISS fliegen oder so. Denn es ist schon eine sicherlich verrückte Idee gewesen.
Ja, es geht ja noch weiter, wenn man ins Detail geht. Also man hat Briefe geschrieben, man hat jetzt nicht irgendwo alles klar machen können, ich lande jetzt hier, man ist dann, was weiß ich, ein, zwei Monate, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, unterwegs. Ich weiß tatsächlich jetzt gar nicht genau, wann sie den Kanal da gebaut haben, den Suezkanal. Denn ist er noch über um Afrika rumgesegelt?
Er ist um Afrika rumgesegelt, ja. Das war der damals übliche Weg, ja.
Ja, genau. Das heißt, er ist ja wirklich Minimum 2,5 Monate gesegelt. Das ist ja auch nicht so, zu Weihnachten komme ich nach Hause und so. Das heißt, dann ist er dann dort, musste da Fuß fassen, eine komplett andere Sprache, die man auch nicht herleiten kann. Wenn ich jetzt so im Fernsehen Jiddisch höre, kann ich 100% verstehen. Wenn ich Dänisch höre, kann ich zu 50-60% verstehen, ohne Dänischkenntnisse zu haben. Und wenn ich Niederländisch höre, kann ich das vielleicht zu 30% verstehen. Das heißt, das gibt's ja hier gar nicht, ne? Und ja, also bemerkenswert, bemerkenswerter Mann. Okay, springen wir mal zurück. Sie sind dann in die Firma reingegangen mit 26. War Ihr Vater da noch Alleinunterhalter oder hatte der da schon ein paar Mitarbeiter? Wo war die Firma?
Er war allein, mehr oder weniger. Wir hatten ein, zwei Angestellte, die aber primär nicht im Vertrieb und Entwicklung waren, sondern als Unterstützung in der Produktion tätig waren. Und die Struktur der Firma war natürlich etwas anders aufgebaut, sodass man nicht wirklich durchstarten konnte, würde ich das mal so bezeichnen. Man hätte nicht sagen können, so prima, wir haben hier ein Produkt und jetzt legen wir mal los und jetzt geben wir Gas und jetzt rollen wir mal den Markt von hinten auf. So war es leider nicht. Es waren viele, eigentlich eine ganze Menge Probleme an den Produkten. Sie waren technologisch überaltert teilweise, weil sie eben schon aus ihre beste Zeit hinter sich hatten. Was ganz gut damals funktionierte und was ich festgestellt habe, was wahnsinnig wichtig war, war der Service. Das heißt, dass die Dentallabore, die ja damals auch primär von selbstständigen Unternehmern geführt worden sind, die gleiche Sprache sprachen und der Service für die ein wesentlicher Punkt war. Das heißt, Wenn die ein Gerät hatten, was ausgefallen ist, dann war ein Arbeitsplatz in dem Moment nicht besetzt oder konnte nicht benutzt werden. Das war natürlich kein schöner Zustand. Und von daher war der Service ein A und O. Und das habe ich relativ früh bemerkt, dass das eigentlich ein Bereich ist, der wichtig ist, den man gar nicht vernachlässigen darf. Und wir haben aus der Zeit heute noch Kunden, die mit unseren Geräten, die wir damals entwickelt haben, arbeiten und die wir heute auch noch im Service haben und reparieren.
Wie ist denn Ihr Vater überhaupt auf die Idee gekommen? Ich meine, Gewürzhändler, Alarmanlagen, ich würde sagen, logisch in der Kette ist jetzt nicht das nächste der Zahnarzt oder das Labor.
Ja, dem folgte eigentlich erstmal das Labor. Das Labor war durch dem Zufall geschuldet, dass schon ein bisschen Kontakte aus dem Motorbereich da war. Und es kam dann ein Entwicklungsauftrag von einer Firma, die auf meinen Vater zuging, Ende der 70er, und hat gesagt, wir brauchen hier eine Steuerung für einen Motor. Es war jemand aus Hamburg, der ganz groß einsteigen wollte und hat gesagt, ich brauche so eine Steuerung. Können Sie mir die entwickeln? Und hat mein Vater gemacht, ja, kein Problem, hat sich das angeguckt, hat da eine Steuerung entwickelt. Dann ging die Firma aber pleite. Das heißt, die Firma war, oder sag mal, der Auftraggeber war plötzlich verschwunden und hatte wahrscheinlich zu viele Aufträge verteilt, würde ich mal sagen, die er gar nicht bedienen konnte. Und das war für meinen Vater eigentlich eine recht unangenehme Situation, weil er natürlich ein Produkt hatte, aber gar nicht die Verbindung, also gar nicht die Connection, die ja auch in der Dentalwelt wahnsinnig wichtig ist, wenn man sich da gar nicht auskennt, aber ein Produkt hat. Und so ist mein Vater da ziemlich kalt ins Wasser gefallen und musste dann erstmal sehen, wo sind denn die Kunden? Wie sieht denn der Vertrieb aus? Und das war nicht so leicht, weil viele damals auch wie heute natürlich Händler und Depots Einsatzprodukte hatten, aber auch Abkommen hatten wiederum mit anderen Firmen, sodass es immer schwierig war, wenn man nur mit einem einzigen Produkt kam, zwar ein toller Motor und ein tolles Steifgerät für die Technik, aber hatte nicht unbedingt offene Türen eingelaufen und fing dann aber an, sich einen Namen zu machen, hat immer gute und große Aufträge an Land ziehen können. Und irgendwann war das ein tolles Produkt, was auch ja, bundesweit überall vertrieben wurde, auch europaweit, ging dann auch nach England und andere Länder rüber. Und durch den Service, der später dann durch die Wartung der Motoren in Frage kam, ist das natürlich auch für den Service ein interessantes Produkt gewesen, weil die Geräte relativ aufwendig gebaut waren und auch die Kugellager, die da drin sind, irgendwann ihr Lebensalter erreicht haben und mussten getauscht werden, mussten wieder ausgewuchtet werden. Und das lohnte sich natürlich immer, bevor man was Neues gekauft hat, so ein Gerät wieder in Stand zu setzen. Und da zählte einfach die Zeit. Und das war einfach der entscheidende Punkt, den wir sehr gut bedienen konnten, wo andere sehr mit starke Probleme hatte, gerade wenn es Produkte aus Fernost waren und dann die Ersatzteile nicht da waren oder die Geräte erstmal irgendwo hingeschickt werden mussten. Da konnten wir wirklich dann auch unseren Trumpf ausspielen, dass wir eben schnell den Service bedienen konnten. Und das war gut. Und das haben auch viele bemerkt. Und haben dann uns auch langjährig als Kunde begleitet. Und wie gesagt, bis heute haben wir noch in dem Bereich Kunden, auch wenn wir die Produkte gar nicht mehr herstellen.
Was war so das erste Gerät oder die erste Maschine oder das erste Teil, das Sie so selber als Jungsbund, sozusagen als Holsteiner Jungsbund entwickelt haben?
Ja, das erste Gerät war eigentlich, ich habe natürlich gehofft, dass dieser Markt sich ein bisschen wiederholt, gerade die Dentallabore, dass die wieder Fuß fassen, und hatte dann mir zur Aufgabe gemacht, das Produkt eigentlich nochmal grundauf neu mit modernerer Mikroprozessortechnik aufzubauen, mit einem anderen, effizienteren Netzteil, mit weniger Gewicht, kleinere Bauart, halt per Software gesteuert. Und das war das erste Produkt, was ich selber entwickelt hatte, war natürlich sehr aufregend und habe da viel dazugelernt. Aber es war leider nicht so wahnsinnig von Erfolg gekrönt, weil die Zeit für die Motortechnik einerseits Richtung Modellguss, Richtung Dentallabore einfach nicht mehr da war. Das musste man was sagen. Das wurde verkauft, aber hat jetzt nicht den durchschlagenden Erfolg gebracht. Und das lag eigentlich weniger an dem Gerät, was ich gebaut habe, sondern einfach an der Technik, die nicht mehr gefragt war. Und dann folgte ein witziger Schicksalsschlag sozusagen oder ein Zufallsbekanntschaft. Meine damalige Freundin und heutige Frau war Tochter eines Oralchirurgen aus Rendsburg, natürlich Schleswig-Holstein, kann es anders sein. Und der war eben Oralchirurgie, Implantologie eben daran sehr in diesem Thema der Implantologie verhaftet. Und das war Peter Romeike aus Rendsburg.
Oh, ist das der Vater von dem Olympiasieger?
Vater von Hinrich Rumeike, genau, dem Olympiasieger, ja, richtig.
Ah, Hinrich Rumeike, Doppel-Olympiasieger 2000, ne? Oder 2002? Aber Anfang der 2000er in, war es Australien oder Peking?
Peking, ja.
Ach, von dem Vater, das ist sozusagen Ihr Schwiegervater?
Mhm.
Ah, das wusste ich gar nicht. Interessant, okay.
Das ist mein Schwiegervater, ja. Er kam mir halt mit dem Wunsch eines der Möglichkeit, Knochenmaterial aufzusammeln und sagt, Mensch, ich brauche autologen Knochen. Und die Zahnärzte waren damals eigentlich gar nicht so in meinem Fokus, weil wir mit dentalen Technikern, das ist ja eine gleiche Branche, aber trotzdem andere Welt. Und als junger, angehender, möchte gern Schwiegersohn, möchte man sich natürlich auch gerne beweisen. Und ich sage, klar, kein Problem, mache ich. Wir bauen den besten Knochenfilter der Welt. Und dann haben wir kurz zusammengesetzt. Ich habe damals mit zwei Kommilitonen habe ich gestartet, die ich zusammen studiert habe. Und haben wir zusammengesetzt und gesagt, Mensch, wir entwickeln jetzt hier mal den besten Knochenfilter der Welt. Ist ein ganz neues Produkt, das wird überall implantiert. Das braucht man. Und dann haben wir unseren ersten Knochenfilter gebaut, um die halt Knochenmaterial aufzusammeln.
In welchem Jahr war das ganz grob?
Ganz grob muss das gewesen sein, 93, 94. Und hat super funktioniert. Mein Schwiegervater war mit mir zufrieden. Und ich dachte, Mensch, toll, da legen wir jetzt mal los. Und habe damals genau das Problem gehabt, oder das gleiche Problem. Ich habe ein gutes Produkt, ich wusste, dass es funktioniert und ich wusste, dass der Bedarf da ist. Aber ich wusste überhaupt nicht, wie bringt man das jetzt an den Mann. Und habe damals einfach beim erstbesten Dentaldepot angerufen. Habe gedacht, Mensch, hier verkauft ja auch Bohrer und wäre das nicht was. Und dann sagte das Depot, ja, wäre eine tolle Sache. Schick doch mal einen Knochenfilter. Ich meine, wieso einen Knochenfilter? Wir haben gerade hunderte schon produzieren lassen. Das scheint wohl doch der falsche Weg zu sein. Also da sind wir doch nicht der richtige Partner für uns. Wir wollten ja gerne auch in die Vollen gehen. Und habe damals sehr frech verschiedene Implantologen angerufen, unter anderem auch damals den Dr. Hürzeler aus München und hatte ihm gesagt, Mensch, wir haben hier einen Knochenfilter. Den kann er gerne kaufen. Mir war ja damals gar nicht klar, dass man eigentlich mehr oder weniger Opinion Leader eigentlich die Sachen verschenkt oder sich freut, wenn man das überhaupt erwähnt, ausprobiert oder ihm das überhaupt zuschicken darf. Ich habe ganz frech gesagt, ich habe das, kann man kaufen, kostet so und so viel, ob er nicht Interesse hatte. Und er hat, glaube ich, ein oder zwei gleich gekauft, die war total happy. Und anschließend hat er in der Quintessenz, glaube ich, 6-7-seitigen Beitrag darüber gebracht. Das war natürlich Wahnsinn.
Ich muss da jetzt nochmal einsteigen. Ah, Markus Hürzeler, höchsten Respekt vor ihm, ist auch schon mehrfach Gast hier gewesen im Podcast. Ganz, ganz liebe Beziehung zu ihm. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zurückgehen. Diesen Knochenfilter, wie genau funktioniert der? Beschreibt mal genau, was ihr damals gebaut habt. Und habt ihr denn damals den Fehler von Ihrem Vater nicht gemacht, dass ihr Dinge, die man patentieren konnte, auch patentiert habt?
Das war sehr witzig. Ich war natürlich sofort dabei zu überlegen, wie kann man das schützen? Weil ganz klar, ein Knochenfilter ist von der Technologie jetzt nicht Rocket Science. Was ist wichtig bei einem Knochenfilter? Er darf nicht verstopfen. Er muss lange unterbrechungsfrei arbeiten. Das ist halt wichtig, dass man eben nicht nach 2 Minuten der Filter sich wieder zusetzt. Und man muss das Knochenmaterial, was man gewonnen hat, das normalerweise ja achtlos im Sauger verschwindet, wieder leicht entnehmen können, ohne viel Verlust. Also der Knochen darf nicht überall links und rechts an den Wänden kleben. Und eigentlich ist das ein total einfaches Produkt, was Sie jedem Banker in 2 Minuten erklären können, wofür das ist. Und es ist eine tolle Sache. Ich habe natürlich sofort Patente recherchiert und geguckt, was es da auf dem Gebiet schon gibt. Bin dann über ein Patent gestoßen und dachte, ah, das ist ja sehr ärgerlich, das gibt es schon. Das war aber sehr alt, das Patent. Man muss es ja stetig auch bezahlen, damit das Patent aktiv bleibt. Und das Patent wurde irgendwann nicht mehr bezahlt. Und das war ein HNO-Arzt, der das entwickelt hatte, um Knorpel aufzufangen. Also das Prinzip war das gleiche. Ein Sieb, eine Absaugung. Und den habe ich angerufen. Habe gesagt, Mensch, ich wollte mal sagen, Sie waren einfach zu früh in Ihrer Zeit. Der war total happy und hat sich bedankt und fand das ja ganz toll, dass ich mich bei ihm nochmal gemeldet habe, um zu sagen, die Idee war nicht schlecht. Sie funktioniert. Nur halt in der Zahnmedizin. Bei den HNO-Ärzten hat das wahrscheinlich nicht so Früchte geschlagen, dass man dort den Knorpel aufhängt. Total lustiges Gespräch, war schon lange pensioniert und hat gar nicht mehr gearbeitet, hat sich aber sehr gefreut, dass sein Patent nochmal wieder Erwähnung fand sozusagen und auch wieder mit dabei war. So gesehen war für uns das Thema Patent dann durch, aber das hat auch den Vorteil, dass es eben auch kein anderer schon hätte nutzen können oder uns den Weg versperren können für den Vertrieb des Gerätes.
Das heißt, das haben sie gebaut. Nochmal eine ganz blöde Frage, warum ist es denn wichtig, den Knochen aufzufangen?
Einfach um die Knochen, für eine bessere Knochenstabilität braucht man nach Möglichkeit ja einen guten Sitz oder das Implantat. Je besser es im Kiefer vom Knochen umgeben ist und verwachsen ist, desto besser hält das Implantat. Wenn zu wenig Knochenmaterial zur Verfügung steht, muss man eben für Knochenwachstum oder für Knochenaufbau sorgen. Und im Prinzip kann man sich das ganz einfach gesagt wie Platzhalter vorstellen. Normalerweise wächst das Bindegewebe schneller als der Knochen. Das heißt, wenn man ein Implantat setzt in einen Kiefer und die seitlichen Flächen sind vielleicht freiliegend, das heißt, man hat freiliegende Oberflächen des Implantats, wenn man da dann das Knochenmaterial wie, ich sag mal, Molto-Fill oder wie ein Platzhalter quasi dann ransetzt und dann es zunäht oder unter Membran zunäht, dann wird dieser Knochen eben, der Knochenwachstumsfördernde Eigenschaften hat, sich wieder durch Knochen ersetzen. Ansonsten wird das Bindegewebe einfach sagen, ich bin schon da, ich bin jetzt schneller gewesen. Und der Knochen, der eher langsamer wächst, wird sagen, okay, Mensch, Bindegewebe, wenn du schon dabei bist, ist ja alles super. Er würde also nicht das Bindegewebe jetzt ohne weiteres beim Implantat verdrängen, weil der mit dem Knochen auch nicht unbedingt was zu tun hat. So, und deswegen war das ein ganz tolles Produkt. Und vor allen Dingen, das Tolle ist, man bekommt ja den Knochen eigentlich umsonst. Das heißt, der Patient bekommt dieses Material und die Menge, die man bekommt, ist auch viel höher, als man erwartet, weil das lose geschichtet ist, so wie bei Verpackungsmaterial, diese Flohpack-Geschichten. Ja, und dann war das durch den lieben Dr. Hürzler natürlich für uns ein sehr gutes Opening, dass wir dort Interesse bei fanden. Und dann haben wir eben noch mehr Referenten und Interessenten gefunden, die diese Knochenfilter liebten und einsetzen. Und so sind wir in den ganzen Bereich der Implantologie eingerutscht und haben dort ganz andere Kontakte plötzlich zur Verfügung gehabt. Und damals, die Implantologie boomte unwahrscheinlich. Es war eine ganz tolle Zeit. Also jede Firma hat dort versucht, Implantate irgendwie an Mann zu bringen. Und da waren wir mal vor der Welle und das war perfekt.
Dazu noch eine abschließende Frage. Dann springe ich nochmal auf ein anderes Thema. Und alles Weitere zu den Produkten hören wir in Episode 2. Ich bin da super, super gespannt drauf. Das klingt wirklich faszinierend. Wie haben Sie damals dieses Gerät und wo haben Sie es produziert? Haben Sie es selber gemacht? Haben Sie das irgendwo in Produktion gegeben? Haben Sie das Gerät selber vertrieben? Sprich, haben Sie es dann an diejenigen, die sich dann gemeldet haben, nach dem Hürzler-Artikel verkauft oder haben Sie es dann über den Handel verkauft? Also wie ist dieses Rad sozusagen ins Drehen gekommen?
Entwickelt und die ersten Muster haben wir selber gemacht in unserer eigenen Werkstatt. Wir waren damals fertigungstechnisch eigentlich immer darauf ausgelegt, möglichst viel im eigenen Haus zu machen, was wir heute immer noch machen. Das ist immer noch unsere Philosophie. Also wir haben eine sehr hohe Fertigungstiefe und fertigen auch hier in Schleswig-Holstein. Einfach aus dem Grund, weil man in der Medizintechnik auch Stückzahlen nicht unbedingt hat wie ein Handyhersteller. Das heißt, wir haben auch aktuell eigene Fertigungsstraßen für SMD-Bestückung und so weiter. Die damalige Fertigungsmöglichkeiten, die ich davor fand, war natürlich für Mechanik gar nicht so ausgelegt, obwohl ich zwar gelernt habe, Feinmechaniker war, aber mir war klar, das können wir so ohne weiteres nicht bei uns fertigen und haben dann eine Firma gesucht, die uns dann die Teile hergestellt hat. Aber das, sag mal, Drehereien und solche Produktionsfirmen gibt es auch immer noch recht viel. Und da haben wir auch in Schleswig-Holstein eine gefunden, die das uns hergestellt hat. Und dann haben wir losgelegt. Dann haben wir angefangen, das Produkt zu vertreiben. Und was damals uns sehr entgegenkam, war, dass die Implantologie im Direktvertrieb funktionierte. Also viele, auch Implantatfirmen, haben damals gesagt, die verkaufen wir lieber direkt. Das macht mehr Spaß. Und das war eigentlich eine prima Idee. Und wir haben uns dann versucht, möglichst viele Implantologen zu finden, die wir anschreiben könnten und haben Messen besucht, auch Dinge, die mein Vater damaliger Zeit nicht so im Fokus hatte. Ja, haben darüber dann den Weg gefunden zu unseren Kunden. Und viele andere neue Produkte und Entwicklungen haben dann umgekehrt den Weg zu uns gefunden. Das war eigentlich der Umkehrschluss. Das heißt, wenn man in einer interessanten, wachsenden Branche ist, dann ist es auch gar nicht so schwer, sag mal, neue Geräte und neue Ideen zu entwickeln. Ich glaube, die Kunst ist, das Problem zu erkennen. Das heißt, die Kunst ist, den Leuten auf die Finger zu gucken und zu sehen, wie sie arbeiten, was sie machen und ob es eigentlich das Optimum ist, wie das sie gerade machen. Also kann man die Arbeit erleichtern und wenn man dann dort ein gutes Konzept oder einen besseren Weg findet, dann passt das. Und gerade bei Zahnärzten sehe ich da nach wie vor noch viel Optimierungsmöglichkeiten und gerade in der Kombination in der Technik, wie man sie eben umsetzen kann, dass man eben den Leuten bessere Tools in die Hand gibt, die einfacher zu bedienen sind und denen die Arbeit abnimmt. dann ist es relativ schnell eigentlich auch neue Produkte und neue Ideen zu entwickeln. Die Kunst ist eben, das zu erkennen. Also ich glaube, nicht jeder würde vielleicht bei den gleichen Dingen die gleiche Schlüsse ziehen. Und ich glaube, da muss man eben seine Technik kennen, die man beherrscht und das Problem, das der Anwender hat.
Machen wir mal einen kleinen Sprung und setzen da, wo Sie das gerade aufgehört haben, in Episode 2 an. Sie als überzeugter Holsteiner, wie blicken Sie auf Deutschland derzeit?
Ja, also ich würde es gar nicht so schwarz malen, wie es häufig gemacht wird. Ich denke, unsere Kompetenz liegt schon ganz klar in unserem Wissen, unserer guten Ausbildung, die wir hier genießen dürfen in Deutschland. Das heißt, wir haben duale Ausbildung, wir haben sehr gute und neuerdings ja auch viel bessere Wege, ein Studium zu beginnen, was auch in unserem Land zum größten Teil zumindest ja auch kostenlos oder auch trotz Studiengebühren immer noch sehr günstig ist. Wenn man da in andere Länder guckt, ich sag mal wie Amerika, aber man braucht auch gar nicht so weit. Man kann auch nach Spanien oder europäischen Ländern gucken, wo ein Studium richtig Geld kostet. Da haben wir es sehr, sehr gut und haben sehr gute Möglichkeiten, uns weiterzubilden und neue Technologien zu entwickeln. Das größte Problem ist, sie hier zu behalten. Also ich sehe das größte Problem, die Technologie, die wir haben, zu verteidigen und hier zu behalten. Ich habe damals angefangen, bei der AEG hatte ich erzählt, in Wedel war damals eines der ersten Werke, das Solarzellen gebaut hat. Und in Pinneberg gibt es auch die Firma Brasspfannen, Dachpfannen, die auch, glaube ich, vermutlich sogar sehr bekannt ist. Und ich habe damals gedacht, Mensch, die können ja eigentlich einpacken. Jeder braucht doch Solarzellen auf dem Dach. Das war 1983. War mir klar, dass eigentlich Solarzellen der einzige Weg sind. Und am Ende, wir sehen es, wo wir heute sind. Klar, mittlerweile gibt es eine ganze Menge Solarzellen. Aber wo kommen sie her? Die werden nicht mehr in Deutschland produziert. Und wir waren damals schon technologieführend, haben es entwickelt, aber verloren. Und das ist eigentlich das, was mich traurig macht, dass wir zu viel Technologie abgeben. Natürlich teilweise auch geschuldet an Fertigungskosten, dass wir Dinge hier nicht so günstig fertigen können. Aber auf der anderen Seite müssen wir halt die Vorteile, die wir nutzen können, wie besseren Service, direktere Kontakte, das müssen wir eben weiter pflegen. Und dann haben wir, glaube ich, auch eine Chance, weiter technologisch vorn zu bleiben. Und die Antwort kann nicht sein, dass wir die Qualität senken oder billiger werden, einfach in der Herstellung, sondern wir müssen Technologie, die wir haben, besser verteidigen. Das wäre so eigentlich mein Wunsch.
Wir müssen auch da weiterhin an der Speerspitze bleiben. Wir haben 1 Million Programmierer in Deutschland. Ich meine, wir haben schon von unseren 86 Millionen Leute, haben wir schon enorm viele höchst qualifiziert und haben ein Top-System. Ich bin da komplett bei Ihnen. Und die Verteidigung, die muss uns besser gelingen. Guter Punkt, den Sie da sagen. Da sieht man, glaube ich, immer wieder mit den Solarzellen, wie lange, Sie sagen 83, 85, nehmen wir mal 84, dann können wir es einfacher rechnen, 40 Jahre, wie lange es dauert, bis sich so etwas durchsetzt. Ich würde sagen, in den Mainstream angekommen ist es dann vielleicht so 2012 oder so, ne? Also nach 30 Jahren, nachdem Sie sich da Gedanken zu dieser Fabrik gemacht haben. Und ich glaube auch diese fehlende Geschwindigkeit, etwas herzustellen. Ich glaube, ein Unternehmer will eigentlich nicht seine Produktion verlieren, auch nicht zwangsläufig ins Ausland bringen, will sich auch nicht links und rechts überholen lassen. Ich glaube, es ist immer auch so ein bisschen dieser Sperrigkeit, dieser Statik geschuldet, dass man zu langsam vorwärts kommt durch die Behörde. Ich glaube, vieles ist gut, was da gemacht wird. Und ich möchte jetzt auch nicht zur Rundumschelte ausholen. Ich finde, das ist nicht fair. Aber es ist ja nun mal so, ich habe wieder eine Produktion diese Woche angeschaut. Und bis die eine Baugenehmigung haben, bis sie in einem Gebäude, wo sie schon produzieren, eine Wand einreißen können und da eine Halle reinstellen können, weil sie es dringend brauchen und dass dieser ganze Prozess dann einen Zeithorizont einnimmt, der eigentlich nicht mehr gutierbar ist. Das heißt, es ist eigentlich nicht zu akzeptieren, ohne das Unternehmen signifikant zu schädigen. Ja? Und das Gleiche geht auch mit MDR-Zertifikaten für gewisse Sachen, die Länder, in die man liefert, unbedingt brauchen. Man hat alles erfüllt und es wird ein Zertifikat einfach mal ein paar Monate zu spät ausgestellt und man kann ein paar Monate nicht liefern. Also ich habe in dieser Woche, wo wir sprechen, mit exakt diesen Problemen zu tun gehabt und bin damit konfrontiert gewesen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man nicht ein hervorragendes Produkt hat. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht genug Nachfrage hat. also die beiden Kernprobleme, die eigentlich jedes andere Land hat, haben wir nicht. Das hat damit zu tun, dass ein Papier fehlt und auf der anderen Seite noch ein Papier fehlt, dass man überhaupt alle bedienen kann. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, das ist die aktuell sehr, sehr harte Downside, die ich als sehr schwindelerregend empfinde.
Absolut. Gerade im Blick auf MDR, das glaube ich, da wir sind ja nun den Teil Podcast hier, das wird jeder ja mitbekommen haben, was MDR eigentlich für eine Belastung ist. Also es wird sehr viel Geld und Zeit verbrannt. Viele Firmen nehmen Produkte aus dem Programm, die sich nicht mehr lohnen, weil der Aufwand der Dokumentationspflicht und die Kosten dafür, die ja den Gewinn komplett vernichten oder sogar ja ins Negative treiben. So dass wir eigentlich gezwungen sind, Produkte nur noch im Programm zu haben, die sich wirklich lohnen, weil die Nebenkosten dafür so hoch geworden sind. Bedeutet im Umkehrschluss, man kann sich auch nur noch Krankheiten leisten, die dem Mainstream folgen, die sich wirklich lohnen. Ja, und irgendwann ist man auch selber mal Patient. Und die ganze MDR-Geschichte, die dann darauf abzielt, ein Grund wird ja immer dieser PIP-Skandal angeführt, wo Bausilikon benutzt wurde, um Brustimplantate herzustellen. Das war einfach Betrug. Der hat die Firma, der Mann, der es entschieden hat, der hat einfach betrogen. Und jetzt versucht man mit ganz vielen aufwendigen Regularien, versucht man dem Herr zu werden. Und das wird nicht funktionieren. Wenn ich betrügen will, dann mache ich das trotzdem. Das bringt überhaupt nichts. Und alle leiden jetzt eigentlich mit in der Medizinbranche, in der Medizintechnikbranche, dass dieser Wahnsinnsaufwand notwendig ist, der nach meinem Dafürhalten auch nicht wirklich zu einer Verbesserung der Qualität führt, sondern nur zum Vernichten von Geld. Also das ist deutlich, deutlich überzogen. Das sehe ich wirklich als sehr kritisch an. Da muss sich was ändern, dass das wieder einfacher und entspannter geht. Gerade für innovative Produkte. Wir hatten ja, ich glaube 96 haben wir ungefähr angefangen mit ISO 9000 und Qualitätsmanagement und der Umsetzung. Das waren alles Stufen, die wir erklimmen konnten, die damals okay waren. Das war wunderbar. Wir sind uns quasi mit kleinen Stufen bis zur 13485. Es kamen ja immer Dokumente dazu. Zwischen jedem Papier wurde immer verlangt, noch ein weiteres zu legen. Früher haben wir angefangen mit 3 Ordnern. Ich weiß gar nicht, wie viele Ordner wir füllen oder wie viele Ordner wir an Normen und Dokumenten haben. Das ist ja überall so. Das ist ja nicht nur bei den Herstellern, das ist ja auch bei der Zahnmedizin oder den Zahnärzten genauso ein Aufwand geworden. Und dieser Aufwand nimmt so zu, dass ich mir gar nicht vorstellen möchte, wenn heute eine neue, innovative Firma, die mit einer ganz tollen Idee kommt, sagt, ich will jetzt das Produkt bauen. Die muss ja eine Stufe erklimmen, die so gewaltig ist, dass sie eigentlich schon wieder aufhört, weil man das gar nicht schafft. Diesen Sprung von null auf jetzt ist gewaltig.
Ja, die Einstiegshürde gleich Ausstiegshürde ist die alte Formel, ne? Das heißt, schützt die Bestehenden und ja, verhindert schon Innovationen. Das muss man ja mal ganz ehrlich gestehen. Auch sie haben frisch und jung mit neuen Ideen angefangen und haben ihre Chance bekommen. Und die jetzigen, die haben halt eine sehr viel schwierigere Chance, da reinzukommen. Das sehe ich absolut so. Mensch, Herr Schlumbohm, das war's mit der ersten Episode. Wir haben viel jetzt von Ihnen, von dem Werdegang erfahren und ich bin wahnsinnig gespannt, jetzt direkt in die Produkte da weiterzumachen bei dieser Story. Wir fangen dann beim Knochenfilter direkt an und gehen da rein. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ja, bis nächste Woche. Vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat diese Episode mit Gerald Schlumbohm gefallen. Wir haben ja heute über das Unternehmen, über seinen Werdegang gesprochen. In der nächsten Episode sprechen wir über die Produkte und gehen nochmal ein bisschen tiefer ins Unternehmen rein. Und wenn Ihnen das gefallen hat, hinterlassen Sie doch bitte 5 Sterne bei Spotify und iTunes und einen kleinen Satz. Das hilft beim Algorithmus. Bis zur nächsten Episode. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.